Water. Earth. Fire. Air. Long ago, the four nations lived together in harmony. Then, everything changed when the Fire Nation attacked. Only the Avatar, master of all four elements, could stop them. But when the world needed him most, he vanished. 100 years passed, and my brother and I discovered the new Avatar, an airbender named Aang. And although his airbending skills are great, he has a lot to learn before he's ready to save anyone. But I believe Aang can save the world.
Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast, heute mit Lara Kailbart.
Hallo!
Benjamin Strobel.
Hi!
Und Wasser, Erde, Feuer, Luft und noch viel mehr, denn Avatar The Last Airbender bzw. Der Herr der Elemente ist neu auf Netflix und wir fragen uns, ob die Serie denn wirklich so super ist, wie alle sagen. Lara, man wird ja als, im Deutschen heißt es Bändigerin, geboren oder nicht, aber wenn das nicht so wäre und du dir ein Element aussuchen könntest, welches würdest du nehmen?
Ich glaube Luft. Luft ist für mich irgendwie so mit am vielseitigsten, also zumindest in der Serie wird es am vielseitigsten dargestellt. Du kannst damit alles eigentlich abwehren, ohne dass du irgendwie Probleme mit hast, während du als Feuerbändiger zum Beispiel, wenn dich jemand mit Kohle angreift und du mit Feuer abwehrst, dann wird die Kohle heiß und du verbrennst dich trotzdem. Außerdem kannst du rumfliegen und du kannst Dinge ab, kannst aus Luft ganz viel herstellen, weil Luft halt auch überall drin ist, so, während Feuer und Erde jetzt nicht immer unbedingt da sind. Wasser ist natürlich auch ziemlich gut, ne, weil 80% der Welt sind mit Wasser bedeckt und der Mensch besteht zu 80% aus Wasser, also da kann man auch viel machen, ist schon richtig, aber ich glaube, am vielseitigsten ist Luft.
Ja, kann man coole Sachen machen, Blutbändigen zum Beispiel. Benjamin, wie ist das
ja,
bei dir?
Ja, du gleich wieder, richtig.
Das mit dem Blut war doch für das Wasserbändigen.
Mhm.
Aber da bin ich auch nicht, im Team Wasser bin ich auch nicht. Ich glaube tatsächlich, dass die Erde mir am nächsten liegt. Sozusagen bodenständig, könnte man sagen. Das ist etwas, also ich fühle mich mit diesem Element irgendwie wohl. So, das ist die Erde, auf der man steht. Dann, und ich meine, falls es, ich meine, so ein Luftbändigen wäre zum Beispiel für Avatar in Space nicht so gut. Also falls es jemals passiert.
Da wär man völlig aber Erdbändigen schon, oder wie?
Schön, ja, dass du schon daran denkst und auch denkst, dass du auf jeden Fall auch dabei wärst dann, wenn das passiert.
Also ich meine, durchs All, da fliegt ja jede Menge Schutt irgendwie, den man als Erde werten kann. Also ich meine, bei Avatar wird ja doch viel als Erde gewertet. Es gibt ja auch dann so Stahlbändigen später. Und
da wärst du im Weltall auf jeden Fall gut dabei, weil ja die gerade die Umlaufbahn so mit Satelliten zugeklatscht ist. Da könntest du allein mit denen tolle Dinge machen, ja.
Ja, schön, dass wir schon hier die eigenen Spin-offs kreieren, bevor wir überhaupt über die richtige Serie geredet haben. Ich glaube, ich wäre beim Wasser tatsächlich, wobei es natürlich stimmt, Luft ist natürlich richtig geil, weil man fliegen kann, weil es überall ist, aber Wasser eher so mein Element, glaube ich. Ja, wir reden heute über die alte Nickelodeon-Serie, Avatar The Last Airbender. Und zwar ganz kurz, bevor wir dazu kommen, nochmal überhaupt die Entstehungsgeschichte dieser Folge. Eigentlich hätten wir an dieser Stelle, oder hätte ich mit Memo über Amarcord geredet, eine Folge, die wir schon ein paar Mal verschieben mussten. Und auch jetzt, wir hätten Montag aufgenommen, wir sind alle gerade in der Corona-Zeit, ne? Kinderbetreuung ist ein schwieriges Thema, es hat nicht geklappt. Und deswegen ist diese Folge dann so am Dienstag weggebrochen. Und ich saß sowieso gerade an einem Text für Z zu Avatar The Last Airbender, weil, und das ist aber auch nicht ganz klar, ist uns gerade im Vorgespräch aufgefallen, die Serie neu auf Netflix ist zumindest neu auf Netflix USA. Im deutschen Netflix gibt es sie schon ein bisschen länger. Ich habe einen Artikel gefunden, dass es schon ab dem 3. Mai so ist. Kann auch sein, dass es schon länger so ist, aber auf jeden Fall wird in den USA gerade dieser große Push gemacht. Avatar ist jetzt auf Netflix und es liegt daran, dass Netflix eine Realverfilmung gerade plant, die aber auch wegen Corona so ein bisschen verschoben ist und quasi so einen neuen Deal mit Viacom, mit Nickelodeon gemacht hat, um das Franchise schon mal an sich zu ziehen, zu pushen, die Fans wieder neu anzuheizen und dann irgendwann diese halt neue Serie rauszuhauen. Ich dachte, lass uns doch mal über diese Serie reden, weil das wird immer so in einem Atemzug genannt. Ich fand gerade bei diesem sehr unbefriedigenden Ende von Game of Thrones, habe ich immer wieder gehört, ah, warum ist das nicht zu Ende gegangen wie Avatar? Avatar hat das doch damals super gemacht. Avatar war eh super. Avatar war eh nicht nur eine Kinderserie, sondern da muss man mal drüber reden. Und deswegen dachte ich, ja, machen wir das vielleicht mal. Es ist so ein bisschen, gerade rede ich über alle Sachen aus meiner Jugend. Also wir haben gerade einen Studio Ghibli-Podcast gemacht. Ich war in einem Cowboy Bebop-Podcast. Jetzt machen wir Avatar, finde ich gut. Ich mache es mit euch beiden. Und Benjamin, du warst noch gar nicht bei uns. Game-Psychologe heißt du auf Twitter und du machst eigentlich viel zum Thema Games, oder?
Genau, das ist richtig. Das habe ich da in meinem Namen verewigt. Steht der Psychologe, der sich mit Games beschäftigt. Ja, kurz und knapp. Das ist es. Der Name sagt schon alles. Ja, also das stimmt. Games ist mein Lieblingsthema auf jeden Fall. Aber ich bin auch allgemein sehr medieninteressiert, das kann man sagen. Also Film und Kino und auch Sehen liegt mir auch nahe. Und ich meine, viele Prinzipien des Analysierens und in Verbindung setzens mit Kultur und Gesellschaft, das kann man über verschiedene Medien hinweg sinnvoll machen. Und das finde ich bei Film und Serien eigentlich ähnlich interessant.
Wo machst du das unter anderem? Also du hast zum Beispiel einen Podcast, ne? Behind the Screens?
Genau. Das ist momentan mein Herzensprojekt. Behind the Screens ist ein Projekt, wo ich eben podcaste und auch ein paar Schriftbeiträge veröffentliche, eben zu den Themen Psychologie und Games. Wobei wir eben auch gerne darüber hinaus Kulturthemen machen.
Alles klar. Und genau, Lara, du warst schon öfter hier, bist unter anderem bei den Filmlöwen und bei Polygamia. Wie ist gerade so das Corona, jetzt ist ja nicht mehr so ganz Lockdown-mäßig, Leben bei dir? Sind viele Aufträge irgendwie weggebrochen oder läuft so ganz gut?
Läuft ganz gut, war okay. Also ich meine, manche Leute wollten dann mehr haben, weil sie jetzt gemerkt haben, dass wenn die Leute zu Hause sind, vielleicht auch mehr Bedarf da ist. Andere Sachen sind dann ein bisschen zurückgefahren, aber das ist im Großen und Ganzen eigentlich relativ gleich geblieben noch aktuell. Also ich bin da in einer privilegierten Situation, dass ich vorher auch schon ziemlich viel von zu Hause gemacht habe und deswegen ist das für mich ziemlich gut und ich muss mich auch im Moment zum Glück um keine Kinder kümmern, so. Das heißt, ich kann halt auch in Ruhe zu Hause arbeiten. Also ich bin da wirklich sehr privilegiert, was das angeht und ist okay. Ich meine, natürlich geht's auch mir auf die Psyche so ein bisschen, ne? Also ich meine, man merkt einfach, dass das den Leuten zusetzt und mir halt auch so ein bisschen. Das Nervenkostüm ist angespannt und so weiter, aber es hält sich noch echt in Grenzen und ich bin eigentlich ganz zufrieden. Und was so die Produktion bei uns angeht, so, ja, also muss man halt schauen, ne? Also wenn Zeit ist, machen wir Podcast-Folgen oder Texten und so weiter. Aber es ist natürlich auch nicht so einfach, weil eben andere Leute noch andere Verpflichtungen haben und in manchen Bereichen jetzt auch gerade gar nicht so viel rausgekommen ist. Also gerade Film zum Beispiel ist ja super schwierig, ne? Weil Kino ist gerade nicht. Also muss man eben ausweichen auf so Video-on-Demand und Streaming-Dienste. Ist auf jeden Fall eine andere Situation.
Ja, vielleicht noch ein Wort zu Corona auch. Also tatsächlich haben wir, unsere letzte Podcast-Folge für Behind the Screens war auch zum Thema Corona und was für Arten von Spielen uns dabei helfen können. Und ich musste gerade nur dran denken, als du sagtest, Sarah, dass man jetzt ja auch, wenn man jetzt vielleicht zu Hause keine Verpflichtung hat, aber doch ist man irgendwie so in dieses Zuhause gefesselt jetzt viel mehr als sonst. Es gibt da ja ganz bekannte Wahrnehmungsphänomene. Zum Beispiel weiß man ja, wenn man sich einen Fernseher kauft, dass der dann in den ersten Wochen nach Kauf kleiner wird zu Hause. Ja, wenn man erstmal aufgestellt, erst wirkt er riesengroß und dann wird er immer kleiner mit jedem Tag, bis er dann so ein Minimum erreicht hat. Und ich finde, jetzt passiert das auch mit der Wohnung. Die Wohnung wird immer kleiner. Je länger man sich in ihr aufhält, desto mehr hat man das Gefühl, diese Wände kommen wirklich näher. Also so langsam, also jetzt ist schon eine Weile in der Pandemie, merke ich auch, dass es mir doch ein bisschen langsam auf den Keks geht, muss ich sagen.
Ja, und da kann ich noch sagen übrigens, wo ich gerade bin. Ich bin nämlich gerade in einer relativ kleinen Waldhütte in der Sächsischen Schweiz. Denn als diese Folge am Dienstag geplatzt ist, war ich schon auf dem Weg in Urlaub. Ich hab gedacht, ach, Hotels sind ja zu, aber man kann ja noch so Airbnb-mäßig vielleicht mal, ich musste einfach mal raus. Denn ich war auch ewig in meiner Wohnung und dachte dann so, ich will mal irgendwo anders hin, mal ein bisschen wandern und so weiter. Aber ihr wisst es, das Leben als Freelancer, die Arbeit holt einen ein und deswegen Genau, sitze ich jetzt in der Sächsischen Schweiz und rede über Avatar, freue mich aber sehr darüber.
Ja, also ich meine, es ist ja zum Glück so, dass wir ja in Deutschland nie den kompletten Lockdown hatten. Es gab ja keine Ausgangssperren oder sonst irgendwas. Es war ja sehr viel auf Freiwilligkeit. Deswegen ist es schon so, dass man sich halt selber irgendwie gucken und organisieren muss, dass es funktioniert. Ich war jetzt am letzten Wochenende auch draußen im Wald am See und da kann man genügend Abstand halten und es war auch nicht überfüllt und so. Man muss halt schauen, dass man da irgendwie selber sich auch gut auf sich aufpasst. Und es geht halt natürlich nicht immer, das weiß ich, gerade wenn man eben nicht alleine wohnt. Und es ist bestimmt auch nicht so einfach, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man da dadurch sofort durchdreht. So. Und ich persönlich gehe ja sowieso nicht so häufig vor die Tür. Ich habe viel, womit ich mich beschäftigen kann, da baue ich halt ein bisschen Lego, lese hier, zock da, also für mich ist es okay und man muss halt mal schauen und jetzt habe ich durch diesen Podcast nochmal in relativ kurzer Zeit die komplette erste Staffel von Avatar durchgeguckt und das kann man halt dann auch machen.
Ich finde es auch eine schöne Zeit, sich nochmal auf solche Serien irgendwie zurückzubesinnen, vielleicht so ein bisschen Feelgood-Sachen, die man länger nicht geschaut hat. Ich hatte das nie gesehen, Avatar, also ich habe, oder was heißt nie gesehen, klar, ich habe auch mal eine Folge gesehen, ich war auch, als es ja vor so 15 Jahren rausgekommen, also da war ich so 16, da hat man natürlich auch noch immer ab und zu mal Fernsehen geguckt, ab und zu mal eine Folge erhascht, ich fand das auch immer so ganz cool, ich habe erst gar nicht richtig verstanden, was genau ist das eigentlich? Ist das eine Anime-Serie? Nee, sieht eigentlich gar nicht richtig aus wie ein Anime. Was haben die da eigentlich gemacht und so weiter? Und hatte schon so ein bisschen gemerkt, dass das irgendwie ganz interessant ist, aber war da nie so richtig drin. Hab das jetzt erst dann halt viel später irgendwie so mitbekommen. Die Serie ist in Deutschland 2006 gelaufen, in den USA 2005. Und das ist so ein bisschen die Zeit, in der noch so Harry Potter und Herr der Ringe noch so der richtig heiße Scheiß auf jeden Fall waren. Das wusste damals auch Nickelodeon und hatte dann so zwei, ja, so Cartoon-Writer, Michael Dante Di Martino und Brian Konietzko, quasi so beauftragt, eine Serie zu machen, oder die haben sich freigenommen und gesagt, wir wollen irgendwie eine Serie machen, irgendwas, was mit Fantasy zu tun hat, hatten irgendwie so diese Idee, dass Leute sich mit den Elementen irgendwie gegenseitig bekämpfen. Und was halt interessant ist, auch diskutabel ist daran, finde ich, das sind halt quasi zwei Weiße, die eine Serie über asiatische Charaktere gemacht haben, aber die so krass inspiriert ist von ostasiatischen und auch anderen noch Kulturen und so dicht erzählt ist, dass es irgendwie ein ganz interessantes Produkt so geworden ist. Also quasi eigentlich so ein Leuchtmarker für asiatische Repräsentation, aber eben, also quasi von diesen zwei weißen Typen gemacht, aber eben auch mit einem Consultant zum Beispiel, der dabei war, der die beraten hat und eben so sehr, sehr dicht erzählt und einfach, ja, ich finde unfassbar zugänglich und so ein ganz interessantes Zwischenwesen. Also man merkt ganz stark so diese Anime-Einflüsse, finde ich, da drin. Also es geht so um besser werden, um trainieren. Es geht um Martial Arts und sowas. Es geht ein bisschen um Magie. Aber es hat auch sowas tatsächlich locker Fluffiges von so einer Nickelodeon 20-minütigen Serie über Freundschaft und so weiter. Wie seid ihr denn an diese Serie rangekommen? Wahrscheinlich im Fernsehen damals, oder?
Ich kann ja mal anfangen. Erstmal nur kurzes Wort zu dem, was du sagtest, weil die sich ja so an die asiatische Kultur gewagt haben. Es wirkt fast wie so ein bisschen ein inverser Anime, denn viele Animes beziehen sich halt so oder spielen ganz gerne halt auch mal so in westlichen Kulturen oder erzählen sozusagen Geschichten, die in Amerika spielen oder so. Und hier ist es irgendwie mal so umgedreht, etwas, das man auch irgendwie gefühlt vorher selten gesehen hat, dass halt so quasi ein amerikanischer Cartoon irgendwie eine Geschichte erzählt, die so fernöstlich sehr stark inspiriert ist. So, wie bin ich dazu gekommen? Ich habe es nicht im Fernsehen gesehen. Hab das so als, bevor das in Deutschland lief, so als Geheimtipp bekommen von einem Freund, der da irgendwie total up-to-date war und hat mir da mal irgendwie, ich weiß auch nicht, wie das zustande gekommen ist, so eine Festplatte zugeschoben. Und irgendwie waren da diese Folgen drauf.
Zufällig.
Ich glaube, die hatte er in Amerika gekauft. das war auf jeden Fall das, was er mir versichert hat. Jedenfalls so kam ich dazu und hatte diese Staffel. Und ich weiß noch, also ich glaube, das war so Ende meiner Schulzeit irgendwie. Und ich saß dann so in den Sommerferien so nachts mit meinem Laptop im Bett und habe diese Folgen gebinged. Da ich noch, also dieses ganze Gefühl, wie ich das so verschlungen habe, ich habe das also an ein paar wenigen Abenden sozusagen weggeguckt, diese erste Staffel und dann bald die zweite, weil es einfach so mich gefangen genommen hat und diese Geschichte so gut erzählt war, dass ich halt irgendwie immer weiter gucken wollte. Und das, obwohl ich zu dem Zeitpunkt ja eigentlich auch kein Kind mehr in dem Sinne war. Ich war wahrscheinlich, keine Ahnung, 17, 18, vielleicht 19. Müssen wir jetzt mal zurückrechnen. Machen wir lieber nicht. Ja.
Also ich war tatsächlich, das war bei mir RTL 2, der sogenannte Anime-Nachmittag, so. Also Avatar lief, dann war, ich glaube, das war auch die Zeit, wo noch Dragon Ball, aber auch schon Yu-Gi-Oh! Und so weiter. Und da konnte man einfach immer gut weggucken. Ich war da schon ziemlich fasziniert davon. Allerdings ist, finde ich, weil du vorhin den Vergleich oder beziehungsweise den Bezug zu Game of Thrones gezogen hast, das verstehe ich überhaupt nicht. Das ist, könnte nicht weiter voneinander entfernt sein in allen Bereichen. Aber ich glaube, warum es auch mir so gefallen hat, ist, weil ich mich an ganz stark an eine ganz andere, viel ältere Serie oder Filmreihe erinnert hat, die ich aber, die somit die erste Filmreihe war, die ich überhaupt so als richtiger Fan auch wahrgenommen habe, sag ich mal. Und das ist Star Wars. Ich finde es, dass die drei Staffeln sind ziemlich genau die drei Filme der Originaltrilogie. Es geht genau um die gleichen Dinge, mehr oder weniger. Und daran hat es mich wohl unbewusst heutzutage habe ich das natürlich durchdrungen, aber als Teenager nicht, auch daran erinnert gefühlt so. Und es gab auch dieses Trio, ne, und so weiter. Und natürlich, ich hatte auch schon immer so einen Hang zu diesen Martial-Arts-Sachen und dieses Verweben von Martial-Art und das Elementen beherrschen und so weiter, das hat mich schon fasziniert. Wobei ich natürlich jetzt auch sagen muss, ich glaube auch, es ist nicht so stark dieses Fantasy-Ding gewesen, weil diese High-Fantasy ist ja da schon ganz anders. Also die Magie, die in High-Fantasy vorkommt, wird ja ganz anders behandelt. Also ich glaube, das war damals auch eher wirklich, dass die nach Japan geguckt haben und gesehen haben, was da gut funktioniert. Also es waren ja eben auch die Zeiten, wo dann so Sachen wie Naruto und so weiter so langsam auch in die USA kamen, bevor es dann auch bei uns später so rübergeschwappt ist. Aber die haben sich natürlich mega von diesen Shonen Mangas und Animes inspirieren lassen, haben aber halt tatsächlich wirklich das sehr verwestlicht in ihrer Herangehensweise. Und das ist vielleicht auch was, warum ich da vielleicht ein bisschen einfacher noch Zugang gekommen habe, weil ich tue mir bei so Shonen Mangas und Anime immer total schwer, weil die eigentlich immer nur zwei Emotionen haben und die immer sehr laut. Also entweder sie schreien vor Wut oder sie schreien, weil ihnen was aus Trauer schmerzt. Aber sie schreien eigentlich immer. Und bei Avatar fand ich das sehr gut, dass das eben nicht so war. Vor allem der Hauptcharakter Aang ist halt jemand, der sehr ruhig ist, weil er als buddhistischer Mönch ja auch sehr pazifistisch aufgewachsen ist und eher dieses ruhige Gelassene gelernt hat. Und gleichzeitig verwebt er aber diese Serie, dieses Coming of Age. Und da war ich natürlich auch genau im richtigen Alter so, weil Aang ist ja 12. Gut, ist also ein bisschen jüngerer, als ich damals war, aber es geht ja genau darum, so, das Erwachsenwerden ist zentrales Thema dieser Serie, verwoben eben mit dieser Chosen One-Trope-Geschichte und das zusammen, aber so verwoben, dass sie eben nicht total nur noch 15 ist. Und das war, glaube ich, auch schon immer die Faszination für mich.
Ich glaube, du sprichst da viele wichtige Sachen an, also vor allem die Verwebung von ganz unterschiedlichen Einflüssen, die wirklich, also als ich das jetzt zum ersten Mal quasi richtig gesehen habe, mich total erstaunt hat, also wie gut hier vieles funktioniert und den Game of Thrones Vergleich, glaube ich, den viele machen, das ist einer, der viel mit Worldbuilding auch zu tun hat, also die Welt, in der Avatar spielt, wirkt sehr authentisch und was ich das Interessante daran finde, sie wirkt sehr authentisch, sie ist aber total einfach zu verstehen für ein Kind, weil man bei so diesen ganz klaren Elementen erstmal anfängt. Also um nur einmal kurz zu erklären, worum das geht. Wir befinden uns ja in so einer Fantasy-Welt, die eben so ein bisschen an Ostasien angelehnt ist. Aber es gibt zum Beispiel auch so, die Wasservölker sind zum Beispiel so ein bisschen wie die Inuit zum Beispiel. Also es gibt noch so ein bisschen unterschiedliche Einflüsse auf jeden Fall. Auch so ein bisschen Native American hatte ich manchmal das Gefühl. Aber es ist eine Fantasy-Welt, in der gibt es vier Reiche, Feuer, Erde, Luft und Wasser. Und einige Menschen quasi in diesen Reichen, auf Deutsch heißen die Bändiger, auf Englisch Benders, die können diese Elemente beherrschen. So ein bisschen wie Magie, aber das Magiesystem ist eigentlich relativ einfach erklärt. Also das Element muss irgendwie so in der Nähe sein. Man kann das dann beeinflussen und je nachdem, wie gut man ist, kann man halt immer krassere Sachen irgendwie damit machen. Und eigentlich, wie es ja immer bei Fantasy ist, leben diese Reiche in Eintracht miteinander, aber auf einmal passiert was Schlimmes, aber quasi die Gefahr kommt diesmal nicht von außen, sondern eben die Feuernation greift eben die anderen Königreiche an. Und eigentlich ist es so in dieser Welt, dass nur der Avatar die aufhalten kann. Und der Avatar ist quasi eine Person, die immer in jeder Generation wiedergeboren wird und eben im Gegensatz zu den anderen Bändigern alle vier Elemente beherrschen kann. Das Problem ist nur, der Avatar ist eben vor 100 Jahren verschollen und so fängt dann die Serie an. Es gibt zwei Geschwister, Ahsoka und Katara, die von diesem südlichen Water Tribe, und die finden Aang dann eben im Eis und holen ihn da raus und merken dann, shit, wir müssen irgendwie diese Feuernation besiegen. Das bedeutet, wir müssen mit dir jetzt erstmal in die ganzen verschiedenen Königreiche, damit du diese ganzen Elemente lernen kannst. Sonst kriegen wir das nicht hin. Und es gibt da noch Zuko, ne, der ist quasi von der Feuernation. Das ist so am Anfang der Antagonist, der eben versucht, den Avatar zu fangen. Das ist so ein bisschen so Team Rocket-mäßig wie bei Pokémon. Der kommt halt immer irgendwo her und versucht, ihn zu fangen, so in jeder Folge, am Anfang zumindest. Und da hat man so einen klassischen Antagonisten. Und ich finde es total geil, wie diese Serie schon in der ersten Folge diese Welt erklärt und einem schon so einen kindlichen Bock macht, da mitzukommen. Also wenn man sofort weiß, die müssen jetzt überall hin, er muss das alles lernen, das ist total aufregend, das ist so eine Odyssee. Also ich finde, das macht die Serie schon total gut. Und dann eben werden diese ganzen Reiche aber noch total clever erklärt. Und das hat mich sehr überrascht. Und das finde ich ist so ein bisschen Game of Thrones-mäßig, dass man halt so in so verschiedene Kulturen irgendwie reinschaut.
Ja, wobei ich, was diese Serie zum Beispiel deutlich besser macht als Game of Thrones, ist, dass sie beide Erzählvarianten, also das Horizontale und das Vertikale Erzählen, viel besser zusammenbringt. In vielen Game of Thrones Folgen, vor allem in den späteren Staffeln, geht es eigentlich fast immer nur noch um das langfristige Game, aber kaum um irgendwas in der einen Folge ist dann abgeschlossen oder passiert viel. So, da gibt's halt viele Folgen, in denen kaum was passiert, was ja auch oft kritisiert wird. So gerade vierte, fünfte Staffel rum ist, glaube ich, bei Game of Thrones so mit die zähesten Staffeln, weil auf der vertikalen Ebene kaum was passiert. Und das macht Avatar halt besonders gut von Anfang an. Und ich finde, die allererste Folge ist wirklich eine, die kann man sich mal ein bisschen genauer anschauen, weil sie so sinnbildlich für die komplette 3-Staffel-Serie steht. Also zuerst startet die Serie nicht mit dem Protagonisten. Das ist sowas völlig Ungewöhnliches für eine Kinderserie. Denn normalerweise muss ja eine Kinderserie, oder so war lange, ist ja lange sind in Kinderserien gemacht worden, dass es damit anfängt, wer ist der Protagonist, was ist sein Problem, wie steht er zur Welt, so. Damit die Kinder sofort wissen, darum, um den geht's. Das ist meine Identifikationsfigur Nummer 1. Passiert hier nicht. Die ersten, weiß ich nicht, 5 Minuten mindestens, sieht man nur die 2 Geschwister, Katara und Sokka, wie sie miteinander interagieren. Aber allein an dieser Interaktion merkst du schon sofort, okay, er ist ein ziemlich sexistisches Arschloch, aber er hat auch Gründe dafür, weil er der einzige halbwegs Erwachsene, noch nicht ganz Erwachsene, aber halbwegs irgendwie älter als 5 Jahre alt Mann in seinem Dorf ist, weil alle erwachsenen Männer in diesem Krieg sind. So, du hast sofort diese große Dimension. Okay, da ist echt was Schlimmes passiert irgendwie. Dann hast du sie, die sofort als Waterbender, als Wasserbändigerin etabliert wird, die versucht irgendwie zu helfen, die aber eben auch nicht perfekt ist, weil sie sich von ihrem Bruder auch sehr schnell irgendwie immer aus der Fassung bringen lässt und so weiter. So hast du diese 2 sehr gegensätzlichen auch Weltanschauungen, Katara mit dem Optimismus, mit der Hoffnung, die sie ja dann auch sofort sieht, wenn sie merkt, okay, Aang ist was Besonderes, Aang ist der Avatar, sie embraced es sofort, während Sokka ist dieser typische Realist, Pessimist, der erstmal die Gefahr sieht, sie stürmt sofort auf diesen Eisberg zu, er sagt, Moment, du weißt doch überhaupt nicht, was das ist, so, du hast sofort diese 2 Weltpunkte und dann geht die Serie weiter in der Folge und zeigt Aang immer erstmal so von der Außenperspektive. Also man sieht, wie die Welt den Avatar wahrnimmt und was sie alle auf ihn projiziert, und das macht sie in den nächsten Folgen immer wieder. Und Aang selber ist ja jemand, der das erstmal gar nicht machen will. Der will das ja ablehnen. Der will in erster Linie vor allem erstmal Teenager sein. Und das sieht man auch direkt, wenn sie dann losreiten und er so diesen Plan ausbreitet und sagt, da und da will ich hin. Und dann sagt er, naja, da möchte ich auf diesem Fisch reiten, da möchte ich dieses Abenteuer erleben, da möchte ich diesen Spaß haben. Er möchte also erstmal Spaß haben und diese Rolle nicht annehmen. Und das passiert, das ist alles in der ersten Folge und das ist echt faszinierend, wie das in diese Folge gepackt wird in 20 Minuten und trotzdem nie irgendwie so total offensichtlich, nie so total in die Fresse, sondern so verwoben wird, dass Kinder daran auch Spaß haben. Das ist, glaube ich, das, was dieses Besondere dieser Serie ausmacht.
Da muss ich ganz kurz dazu sagen, auch die Charaktere fangen schon mit einer Geschichte an, ne? Also die, wie du sagst, genau. Die Männer sind schon im Krieg zum Beispiel. Katara sagt direkt, dass die Mutter gestorben ist, oder seitdem meine Mutter gestorben ist, behandelst du mich wie Scheiße oder irgendwie sowas. So, dann ist Aang eingefroren und wir wissen nicht warum. Und wir sehen auch schon Zuko, ne, diesen quasi Antagonisten am Anfang, der mit seinem Onkel ja unterwegs ist, um den Avatar zu finden. Und das Erste, was er sagt, ist: Finally. So, also man sieht schon so, er sucht schon lange auch diesen Avatar aus irgendwelchen Gründen. Genau. So, und das finde ich total cool, dass sich die, ist ja bei Star Wars so ähnlich, das fängt ja auch direkt da mit diesen Plänen zum Todesstern an, die irgendwie Darth Vader bekommen will. Das ist halt immer stark, so einen Einstieg zu wählen und nicht, wie es heute leider viele Kinderfilme machen, ist, dass man dann erstmal genau, wie du es halt beschrieben hast, ewig sehen würde, wie ist Aang eigentlich ausgebildet worden und wie ist er da hingekommen, weil dadurch bleibt es natürlich spannend. Aber dadurch haben auch alle so eine Historie und es hat auch so eine Trauer, weil alle haben eigentlich auch sehr viel verloren. Also alle unsere Charaktere, die wir sehen, sind eigentlich schon sehr gebeutelt vom Leben und das finde ich ist auch, also fast traumatisiert, muss man ja sagen, sind die ja alle. Das ist eigentlich für eine Kinderserie sehr untypisch, finde ich auch. Ja.
Also ich finde das auch total spannend und vor allem sehr gut gemacht, nämlich die Idee, dass du halt schon eine reichhaltige Welt hast, in der schon Dinge passiert sind, aber du machst jetzt nicht erstmal die Episode, in der alles erklärt wird, das ist furchtbar, sondern man kann das so nach und nach entdecken und man kann das in diesen Folgen, zum Beispiel des Krieges, die sich auswirken auf die Figuren, halt schon beobachten, ohne dass es einem jetzt so ins Gesicht direkt erklärt wird. Und je weiter das fortschreitet, desto mehr vertieft sich das, desto mehr breitet sich das aus, sozusagen, was im Hintergrund ausgelegt ist. Und das ist einfach auch eine sehr schöne, also erzählerisch schöne Weise, sozusagen diese Welt zu erleben, indem man sie das Gefühl hat, sie auch so über diese Abenteuer mit zu entdecken. Was natürlich aber auch nur möglich ist, wenn sie auch schon im Hintergrund ausgelegt ist. Also wenn man auch schon ein Konflikt und eine Geschichte hat, die sich dort bewegt haben. Und ich will einmal ganz kurz noch mal auf dieses Nation-Konzept eingehen. Irgendwas knistert hier. Und zwar erinnert es mich ein ganz kleines bisschen an einen Beef, den ich mit Harry Potter habe. So, oh Gott, jetzt rede ich über Harry Potter. Ist eine Kleinigkeit.
Oh, da habe ich aber auch drüber nachgedacht. Ich bin mir gespannt, ob du dasselbe sagst, aber ich hatte auch so eine Idee.
Ja. Das mit den Häusern. Und
ja,
zwar
genau, das habe ich auch gedacht.
Okay, pass auf, mal gucken, ob wir das Gleiche haben. Aber mit den Häusern ist es so, ne, es gibt dann irgendwie Gryffindor, sind die Mutigen, es gibt Ravenclaw, sind die Klugen, und dann gibt es so Slytherin, das sind die Nazis, sind die Arschgeigen. Und dass einfach eins dieser Häuser überhaupt irgendwie nicht, also so prädestiniert dafür ist, so die Bösen zu sein. Und das ist doch, also irgendwie kommt mir das total komisch vor, wenn ich so denke, ja, und dann werden da irgendwelche Leute in so ein Haus sortiert, was offensichtlich die Bösen sind. Jeder weiß es irgendwie, das sind so, die spielen so unfair und die sind nur so gierig und wollen gewinnen und keine Ahnung. Und das ist irgendwie so ein Missverhältnis. Und das ist so ein bisschen mit den Nations hier fast, oder im ersten Moment wirkt es so, als wäre so halt, also Feuer sind so die Bösen. Ich meine, Feuer ist ja auch destruktiv, nicht so wie Wasser. Wasser ist, das heilt irgendwie Leute, wenn man baden geht, das ist voll schön. Und aber Feuer verbrennt dich halt nur. Feuer ist ein Arschelement. Natürlich sind die Feuerleute mega böse deshalb. Am Anfang wirkt es ein bisschen so, aber Avatar schafft es dann, also besonders in der dritten Staffel, wo es halt um die Fire Nation im Kern auch geht, das auch wieder so ein bisschen aufzuheben und das aufzubrechen und eben nicht in diese Dämonisierung sozusagen einer Gruppe zu verfallen, sondern man startet vielleicht mit dieser auch irgendwie teils vorurteilsbehafteten Perspektive, und natürlich, das sind die jetzt irgendwie den Krieg angefangen haben, aber später sehen wir halt, wie halt das Team Avatar, unsere Protagonisten und Freundinnen im Universum dort durch diese Fire Nation sich bewegen und da halt Menschen kennenlernen, und das sind halt auch irgendwie halt so, ne, die leiden halt auch irgendwie unter den Kriegsfolgen und sind aber halt auch irgendwie einfach menschlich, und dann dreht sich das Ganze irgendwie um davon, diese Fire Nation zu dämonisieren. Und da ist auch so ein Arc schon in der Figur Katara angelegt, deren Mutter sozusagen von der Fire Nation ermordet wurde. Und die dann sozusagen auch diesen Konflikt hat und ihn bewältigen muss, sozusagen, wie sie damit umgeht, dass sie eigentlich sozusagen einen totalen Hass auf die Fire Nation deshalb hat und auf alle, die dazugehören sozusagen. Und sozusagen das irgendwie zu bewältigen, wird dann halt auch verhandelt in der Serie, zumindest in der letzten Staffel dann nochmal besonders. Und das habt ihr auch schon gesagt, das ist halt auch eine Besonderheit für so eine Kinderserie, dass halt auch so schwierigere Themen irgendwie angegangen werden. Und das sieht man, auch schon in den ersten Folgen. Lara, du hast auch die erste Staffel nochmal gesehen. Ich glaube, es ist Folge 3 oder 4, wo halt Aang mit dem Genozid seiner Erdbänder konfrontiert wird. So, diese Air Nation ist halt ausgelöscht. Und es ist irgendwie ganz schön heftig, wenn man drüber nachdenkt. Und das ist halt irgendwie, also insofern schon ein krass großes Thema. Und das hast du irgendwie so in Folge 3 oder 4. Und das zieht sich natürlich auch weiter durch irgendwie, weil halt diese Folgen dann unübersehbar bleiben für die Welt und für die Figur. Und ja, und jetzt sag mal einmal, Christian, war es der gleiche Gedanke, den du hattest?
Ja, genau. Ach so, übrigens, um das einmal zu sagen, dieses Hütteninternet ist so mittelmäßig, deswegen manchmal hören wir uns gegenseitig nur so halb nicht. Das sollte im Schnitt wahrscheinlich dann aber einigermaßen gehen. Ja, das war genau derselbe Gedanke, den ich hatte. Also mit Sicherheit wird auch das Hauskonzept bei Harry Potter irgendwo auch nochmal dekonstruiert am Ende oder sowas. Aber es ist schon so, dass es ja eine ganz seltsame Aufteilung ist. Ne? Das sind die Mutigen, dann gibt's Hufflepuff, das sind irgendwie so die Dummen oder so, weiß ich, dann Ravenclaw, die Schlauen, und Slytherin sind die Bösen. Und da muss man wirklich sagen, das ist, finde ich, eine der ganz großen Leistungen von Avatar ist, wie diffizil diese verschiedenen Reiche ausgestaltet sind. Also ich finde, das fängt erstmal damit an, dass du ja diese verschiedenen Bending-Techniken hast, die ja unterschiedlichen asiatischen Kampfsportarten nachempfunden sind. Also dass zum Beispiel Wasser ist eher so Tai Chi, weil das eher so im Fluss ist, und zum Beispiel dieses Erdbändigen ist so eine bestimmte Unterart des Kung Fu, wo es viel so um Erdung und sowas auch tatsächlich geht. Also allein diese ganze Idee finde ich super. Auch die Action-Szenen geil und clever gemacht. Also es ist nicht so ein seltsames Magiesystem, wo man gar nicht versteht, was los ist, sondern man versteht immer, okay, der schmeißt gerade einen Stein, der weht den Stein weg. Also das ist immer relativ klar und relativ clever auch gemacht. Plus, das zieht sich ja dann irgendwann so weit, dass auch diese verschiedenen Kampfsportarten auch verschiedene Philosophien befolgen, die Aang lernen muss, ne? Also wo vielleicht Erde so ein bisschen Achtsamkeit ist, auf die Umwelt hören, ist Feuer dann eher sowas Leidenschaftlicheres und sowas, Wasser eher so im Fluss bleiben und sowas. Da sind bestimmt auch richtige, tatsächliche asiatische Philosophien so richtig mit eingeflossen. Plus dann das Nächste, das, wie die Städte aufgebaut sind, ne? Also das hat so was Walter Mörs-mäßiges, finde ich, so die Wasserbänder sind dann natürlich so am Eis und haben dann so große Eistore, die sie hoch und runter ziehen, und Iglus, die sie selber bauen. Die Feuernation ist quasi schon industrialisiert und ist imperialistisch, also das finde ich total interessant auch, diesen Gedanken. Und gleichzeitig wird das aber nie so klischeehaft gezeigt, die sind nicht alle gleich, ne? Also manche in der Erdnation sind halt unterjocht, andere leben in so einem totalitären Staat mit so einer Schattenregierung, der irgendwie den Leuten verheimlicht, dass es den Krieg gibt. Also diese Mischung aus Worldbuilding, den unterschiedlichen Nationen plus unterschiedlichen Philosophien, die da dranhängen, und dann aber noch so ein Verständnis, das man den verschiedenen Charakteren entgegenbringt, das halte ich für relativ erstaunlich für eine Kinderserie. Also ich fand das ganz beeindruckend und gleichzeitig eben aber auch toll, dass es relativ einfach zu verstehen ist. Klar, die können Earthbending, also sind das halt auch Minenarbeiter oder sowas. Das rafft man auch irgendwie sofort. Das ist jetzt nichts, wo man ewig lange irgendwelche Lore lesen muss, bis man versteht, was da los ist, ja.
Ich glaube, das funktioniert auch gut, weil das halt eben so eine interne Logik folgt. Also du hast halt, also das mit den Minenarbeitern ist ein gutes Beispiel, und dass diese Logiken dann auch konsequent weitergedacht werden, so wie wenn in der zweiten Staffel eine neue Figur Tuff eingeführt wird, dann lernt man halt über sie, dass sie blind ist und dass sie aber ihre Umgebung sozusagen über die Erde dann wahrnimmt. Also trägt dann keine Schuhe, sondern geht halt barfuß über die Erde und benutzt sozusagen ihre Earthbending-Fähigkeiten, um über die Umgebung, also über die Erde, über den Boden die Umgebung wahrzunehmen. Und das ist halt irgendwie ein total spannend weitergedachtes Konzept von diesem Earthbending. Und das hat man halt an total vielen Stellen, wo Dinge dann halt angereichert werden, ohne dass sie halt so wirken, als wenn sie oben drauf geklatscht und würden keinen Sinn machen, sondern man hat immer das Gefühl, ich glaube, das ist die Stärke da, dass diese Sachen ernst genommen werden, von der Erzählung, dass man halt sagt, okay, wir nehmen diese Sache wirklich ernst, und wie funktioniert das? Und dann gleichzeitig glücklicherweise, ohne es überzuerklären, weil da, also ich will da jetzt nicht zu viel drauf eingehen. Es gibt in der Nachfolgeserie Legend of Korra gibt es furchtbare Übererklärung von dem Origin von Bending und wie Dinge funktionieren. Das will man eigentlich gar nicht so genau wissen, muss man auch nicht. Sondern diese Lücken, also sind halt genau an den Stellen, wo man sich auch keine tieferen Fragen stellt, warum das wie funktioniert. Und das ist einfach im Ergebnis dann was funktioniert und was Spaß macht.
Ja, also ich glaube, die Kombination aus Vielschichtigkeit und Komplexität auf der einen und gleichzeitig aber auch eben, dass es von Anfang an relativ abgeschlossen war. Also die haben von Anfang an gewusst, sie machen diese drei Staffeln über diese drei Kapitel hinweg, so drei Bücher heißt es ja, und dann ist es auch gut, wussten sie halt auch genau, wie viel sie erzählen wollen, wie weit sie gehen müssen und wie viel Zeit sie dafür haben. Anders als halt auch viele vielleicht Vorlagen, wie jetzt im Anime-Bereich und Manga, die dann ja sehr stark darauf aus sind, immer wieder weitererzählt zu werden, wo es dann 30, 40, 50, 80, 100 Folgen davon gibt und das Ganze eben auch irgendwann so kompliziert wird und so verschwurbelt, dass man auch überhaupt nicht mehr hinterherkommt, was jetzt eigentlich abgeht. Und gleichzeitig finde ich aber, dass dieses Konzept merkt man, weil sofort in der ersten Staffel klar wird, dass auch die Feuernation eben nicht unbedingt das ist, was viele, also es ist eben nicht dieses typische Slytherin, weil sofort in der ersten Staffel schon der Grundstein dafür gelegt wird, dass Zuko eben nicht der ultimative Böse ist, der dann später irgendwann diesen Redemption-Arc aus dem Nichts bekommt, sondern er kämpft ja gegen diesen einen Commander zum Beispiel und er lässt ihn am Leben, so zum Beispiel. Oder er rettet Leute, die irgendwie aus dem Boot runterfallen würden. Also da ist dieser Konflikt schon angelegt in ihm selber, den er später hat. Also dieser typische Darth Vader Quatsch quasi.
Ja, wobei, also Zuko ist sowieso auch, also meine persönliche absolute Lieblingsfigur und meiner Meinung nach der eigentliche Protagonist dieser Serie. Und es ist total krass, wie er so als Villain zwar eingeführt wird, aber du hast es gerade beschrieben, wie er so lauter heldenhafte Sachen eigentlich tut. Also er rettet Leute oder er verschont sie und tötet die jetzt nicht einfach so. Also er hat halt all das, was man von dem Villain erwarten würde, passiert dann häufig gar nicht. Aber er ist halt irgendwie so trotzdem so ein bisschen so ein conflicted brat und er ist irgendwie furchtbar und er ist maulig und er hat einerseits seine Teenage-Angst und dann halt den Vaterkonflikt. Der Vater hat ihn verbannt und er muss seine Ehre wiederherstellen und das ist nur möglich, indem er den Avatar fängt. Und eigentlich hat er gar kein Beef mit dem Avatar, sondern das ist eigentlich nur so ein Device irgendwie für ihn, um seine Ehre wiederherzustellen, um vom Vater akzeptiert zu werden.
Ja, ja, genau. Also kommt auch später in der Folge, wird direkt konfrontiert mit der Frage, warum er eigentlich so wütend ist immer. Und er sagt, er ist wütend auf sich selbst. Aber also er ist schon ein Antagonist, er ist nicht der Protagonist. Das ist für mich schon ziemlich deutlich. Aber er hat halt, ich finde halt auch, das ist die Stärke. Die Stärke einer Serie, einer Geschichte, hängt auch ganz stark mit dem Charakter des Antagonisten zusammen. Und deswegen ist diese Serie auch so erfolgreich, weil der Antagonist, der für viele Folgen eigentlich nur Zuko ist, ist halt von Anfang an auch eben nicht nur als dieses ultimative Böse angelegt. Und das wird ja dann nochmal deutlich komplexer, wenn dann seine Schwester hinzukommt und dann eben noch seinen Vater. Und das sind eben auch drei verschiedene Blickwinkel. Und ich finde, das macht diese Serie so gut. Sie bietet sehr viele Perspektiven auf gewisse Dinge. Und du hast vorhin schon gesagt, zum Beispiel, dass die verschiedenen Bändiger-Typen und so weiter sich auch mit verschiedenen Philosophien zusammenhängen. Also es ist ja eindeutig, das zieht sich ganz, ganz stark aus dem Daoismus. Der Daoismus ist genau das. Der sagt, es gibt diese Elemente, die miteinander immer in Konflikt stehen, aber durch diesen Konflikt eben auch eine Balance hervorrufen. Also das ist so eine religiös-philosophische Herangehensweise an das Ganze. Das haben die sich ja nicht ausgedacht. Und das halt mit diesen Kampfstilen zu vermischen, ist halt auch nichts, was die sich ausgedacht haben. Das ist natürlich auch was in der südostasiatischen Kultur natürlich eng verwoben ist mit diesen Überzeugungen. Und dass sie das halt so hinübergebracht haben, auch in diesen Kontext einer westlichen Serie, ohne dass das zu oberflächlich bleibt, finde ich ganz interessant, weil natürlich, also wenn zum Beispiel dann Aang Erdbändigen lernen soll von Toff, dann erklärt sie ihm auch, du musst so sein wie Stein. Und sie ist so dieses Harte. Und er ist ja als Luftbändiger genau das Gegenteil. Er ist weich und fluide und die ganze Zeit locker drauf. Und Stein ist hart. Und du musst halt auch so werden wie Stein und so weiter. Also diese Herangehensweisen sind schon echt spannend und gut umgesetzt und in den meisten Fällen auch ziemlich gut umgesetzt. Ich meine, die Figur von Toph, die ja wirklich auch, oder im Englischen ja auch Tough, wirklich ein entsprechender Name ist, Tough, hart, ne, die ist schon komplex, die hat auch einige Schwächen, finde ich, weil die Serie ist jetzt auch nicht perfekt in allem, was sie tut, aber für mich ist Tough halt so mit einer der spannendsten Charakter, während ich, weil du meintest, irgendwie für dich ist Zuko am interessantesten. Ich finde, sein Weg ist halt so ziemlich eindeutig und sehr uninteressant in dem Sinne von dem, was so passieren kann, so.
Ich würde gleich nochmal widersprechen,
ja,
aber
jetzt ja, gerne. Zu Ende. Ja, gerne. aber ich finde halt, gerade so Figuren wie Toph sind halt dann nochmal ein bisschen anders, weil sie noch eine ganz andere Perspektive in dieses klassische Gut, Böse, für was entscheide ich mich, heldenhaft, nicht heldenhaft hineinbringen, die halt diese zwei Hauptfiguren an sich mit reinbringen, obwohl sie natürlich schon deutlich vielschichtiger sind als viele andere dieser Chosen One-Geschichten. Aber du willst gerne noch gegen...
Ich will aber vorher einmal kurz da reingrätschen, bevor wir zurück zu Zuko kommen, weil dieses Multiperspektivische, das finde ich wirklich wichtig. Also du hast es gerade schön beschrieben daran, dass Aang auf einmal wirklich seine ganze Perspektive ändern muss, um natürlich erstmal eine andere Magie zu verstehen, aber irgendwie hängt er auch immer daran, um auch eine andere Kultur, eine andere Welt und auch eine andere Weltsicht auf die Historie zu sehen. Also war man eher der Unterdrücker oder war man der Aggressor über Jahre lang und was hat das mit einem gemacht? Und ich finde, so schafft die Serie das ganz schön auf so mehreren verschiedenen Ebenen, sowohl auf der Kampfebene als auch auf der so Gesprächsebene als auch auf der historischen Ebene, immer diese Frage der Multiperspektivität immerhin aufzuwerfen. Es gibt eine Folge, die wird also als schlechteste Avatar-Folge gesehen, da müssen so zwei verschiedene, ja, so Völker durch so eine Schlucht durch und erzählen quasi so verschiedenen Leuten ihren Gründungsmythos und warum sie die anderen hassen. Und am Ende denkt sich Aang irgendwas anderes aus und dann mögen die sich. Die Folge ist nicht so gut erzählt, aber diese Idee ist ganz oft in Avatar drin, dass unterschiedliche Leute eine unterschiedliche Sicht auf die Geschichte haben und deswegen auch so handeln, wie sie handeln. Oder ich finde zum Beispiel auch total geil, dass Aang ja 100 Jahre alt ist und dadurch den Krieg gar nicht kennt, dadurch aber diese ganzen Kulturen noch kennt von früher, im Gegensatz zu Sokka und Katara, die nie irgendwo waren. Und auch das zeigt schon mal so, wenn wir unterschiedlich auf die Welt schauen, dann sehen wir das auch anders. Und die sehen vielleicht irgendeine tolle Stadt und Aang sieht, dass irgendwelche Leute sich das halt vereinnahmt haben und hier eigentlich irgendwer anders vorher gelebt hat. Und so spielt die Serie ganz oft mit dieser Frage, was ist die Perspektive eigentlich auf den aktuellen Konflikt? Und es gibt nicht nur eine einzige. Und das, ja, ne, ich finde, man muss schon immer sagen, für eine Kinderserie, weil ich habe auch Probleme mit der Serie, bei der ich dann immer sage, ja, es ist aber halt auch jetzt nicht nur für Erwachsene gemacht, aber ist das halt, ja, sehr cool. Aber lass uns zurück zu Zuko gehen.
Ja, Zuko. Also ich muss sagen, also ich, Tough ist, also ich mag Tough auch sehr gerne, sie ist super badass, aber ich finde, sie hat keinen starken Bogen, weil sie eigentlich schon eine ziemlich fertige Figur ist. Sie hat eher sozusagen kleinere Entwicklung. Und bei Zuko, du sagst, das ist so vorherbestimmt, man weiß irgendwie, was mit ihm passiert. Einerseits vielleicht ja, also man weiß, dass er jetzt nicht einfach nur total böse ist, sondern dass er halt auch irgendwie da einen Konflikt hat. Aber die Art und Weise, wie es passiert, ist, finde ich, nämlich überhaupt nicht vorhersehbar, weil es ganz viele Wege sozusagen dieses Redemption-Arcs nicht nimmt, die typischerweise dafür genommen werden. Oft ist es so, dass halt die Figur, die etwas wieder gut zu machen hat, die sich wandelt von ihren bösen Wegen auf die Seite des Guten, die macht eine Heldentat und dann ist es geschehen. Dann ist es so, ah ja, jetzt haben wir es gesehen, er hat jetzt einmal jemanden gerettet, jetzt wissen wir, dass er doch gut ist. Aber das passiert nicht. Für Zuko ist es ein langer, steiniger Weg, selbst von der Entscheidung, dass er sozusagen das möchte, dass er sich ändern möchte, bis dahin, dass er das selber für sich erreicht und dass er auch von anderen darin akzeptiert wird. Und dass es halt irgendwie was Schwieriges ist, was einem nicht in den Schuss fällt, ist halt, finde ich, irgendwie doch ein interessanter, guter und irgendwie wichtiger Teil für so eine Redemption. Weil es irgendwie halt zeigt, dass es nicht einfach ist und nicht mit einer Sache getan ist. Und es gibt irgendwie eine Folge, da sagt er, why am I so bad at being good? Und das fasst irgendwie diesen Teil sehr, sehr gut zusammen. Und es gibt irgendwie, es gibt irgendwie ein bisschen mehr davon. Auch dass zum Beispiel der Darth Vader, der muss auch dafür sterben. Im Grunde sagt die Erzählung von Darth Vader, seien wir ehrlich,
ja,
du bist nicht wieder gut zu machen mit dem, was du getan hast. Du kannst dich nicht komplett redeemen. Du musst sterben dafür, für das, was du getan hast. Wir akzeptieren, dass du dich am Ende sozusagen noch mal besonnen hast, aber ganz ehrlich, du musst dafür sterben. Es gibt keinen Ausweg. Und das ist auch etwas sozusagen, also Zuko hat jetzt auch selbst nie sozusagen irgendwas super Schlimmes getan. In dem Sinne, hat jetzt niemanden getötet selber, wie so ein Darth Vader. Deswegen ist es vielleicht auch was anderes, aber überhaupt das so zu konstruieren, zu sagen, okay, es gibt eine Wiedergutmachung oder es gibt sozusagen einen Wandel für dich, Figur. Und er ist halt schwierig und er ist ein Weg. Und was auch eine Abkürzung hätte sein können, ist das Trauma von Zuko. Du hast halt diese abusive Beziehung zu dem Vater, der für diese Narbe verantwortlich ist, die er im Gesicht hat, die der Vater ihm zugefügt hat. Und es gibt auch in den späteren Staffeln vor allem halt sehr, sehr viel mehr Geschichte dazu, was genau da passiert ist und was da vorgefallen ist und was er erlebt hat. Und auch das hätte sein können, die Abkürzung, der Arme, er kann nicht so richtig was dafür, er ist einfach nur das Produkt seiner Geschichte und seiner tragischen Lebensumstände und dem Missbrauch durch den Vater. Auch das ist ein Element, das vorkommt, aber das nicht komplett einfach als Ausrede benutzt wird, für das, wie er sich verhält, sondern das ist auch etwas, was benutzt wird als, du hast ein Trauma und du musst dieses Trauma verarbeiten und das tut er, das passiert irgendwann. Er stellt sich dem und wächst daran und das ist ein Teil dieses Weges und deswegen glaube ich auch, dass dieser Redemption-Arc so großartig ist und deswegen liebe ich diese Figur.
Ja, ich will dazu noch ganz kurz sagen, dass ich so ein bisschen zwischen euch bin. Also ich finde auch das, was du am Anfang angesprochen hast, ganz toll, weil ich finde, du hast recht. Meistens können diese Charaktere dann nur zum Guten werden, so ganz am Ende, so in einer letzten heroischen Tat und dann sind sie tot oder sowas. Und dann sagt man, ach, der war doch eigentlich doch ein Guter, auch so Severus Snape-mäßig so ein bisschen. Ach, am Ende war er doch toll. Und das ist bei Zuko nicht so. Ich finde es toll, dass es dauert und es dann ewig braucht, bis er dann wieder ankommt. Und es ist ja, also die brauchen ihn ja da auch witzigerweise an dem Punkt. Also die brauchen ja wirklich unbedingt ihn auch gerade im Team und nehmen ihn eben trotzdem nicht an und dann dauert es lange, das mochte ich auch. Ich finde nur auf dem Weg dahin, also jetzt so beim Schauen, für mich ist Zuko schon so ein bisschen die Daenerys von Avatar, dass man immer wieder, und jetzt schalten wir nochmal zu Zuko. Ah, er ist immer noch traurig und sitzt irgendwo so mit seinem Onkel rum und muss ein bisschen über sein Leben nachdenken. Es ist schon sehr so ein bisschen Emo-Boy-mäßig. Ich finde es cool und es ist auch vielschichtiger als das, aber es nimmt schon auch echt, also habe ich jetzt so beim Durchgucken gemerkt, schon so ein bisschen Tempo raus, wenn man auch so ein bisschen weiß, in welche Richtung das geht. Aber dafür muss ich auch sagen, also mir hat auch zum Beispiel, mir gefällt auch der Humor der Serie nicht immer. Manche Dialoge sind natürlich auch sehr eindimensional geschrieben. Also man weiß oft so, okay, der ist so, der ist wahrscheinlich so, das ist das. Aber die Serie versucht eben auch viel zu juggeln. Also es ist ja nicht so, dass hier nur die ganze Zeit politische Sachen verhandelt werden. Das ist eine Serie, sondern das ist halt alles da so drin. Deswegen finde ich, kann man das verzeihen. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass nicht alle, die das jetzt zum ersten Mal gucken, das vielleicht lieben werden. Also man muss auch schon eben Lust auf eine Kinderserie haben. Aber
ja,
ich weiß auf jeden Fall, was Lara vielleicht meint mit so Zuko, kann auch ein bisschen nerven. Ich fand es auch ein bisschen anstrengend, so diese ganze Sache.
Ja, man darf natürlich auch nicht vergessen, die Serie ist 15 Jahre alt. Und zu dem Zeitpunkt war ja auch zum Beispiel Emo sehr in. Also, ne, das war ja schon auch sehr an den Zeichen der Zeit dran. Und man kann da nicht alles mit entschuldigen immer, aber ich finde natürlich auch schon interessant, wie diese Serie 2005 schon gewisse Dinge verhandelt hat, für die heutzutage Serien immer noch groß irgendwie auch gefeiert werden. Also allein die Diversität der Figuren auf mehreren Ebenen ist für eine 2005er Serie unglaublich. Weil, wie gesagt, du hast diese zwei Geschwister, die beide People of Color sind, die ersten sind, die man sieht und die für die ganze Serie relevant bleiben, obwohl Aang der Auserwählte ist, aber fast immer mindestens genauso viel wert sind, weil sie eben mehr als nur ein Werkzeug für Aang sind, sondern eben auch schon wichtig sind. Auch wenn natürlich die nochmal ein Unterschied bisschen gemacht wird zwischen Leute, die bändigen können und nicht. Das ist natürlich auch so ein bisschen ein Problem, aber also das ist schon mal wichtig, dann kommt mit Tuff eben noch eine, noch auf zwei Ebenen eine Diversität hinzu, weil vorher haben wir dieses Trio, was zwei Jungs und ein Mädchen sind, dann haben wir mit Tuff eben die Geschlechterparität auf jeden Fall mit drin und das Thema Behinderung. Wie gut das Thema Behinderung jetzt behandelt wird, ist wirklich diskutabel in vielen Sichten, gerade wenn es um den Humor der Serie geht, ist es noch sehr stark dieses Self-Deprecating, also dieses Selbst als Punkt des Witzes hinstellen über diese, über die Sehbehinderung von Tuff wird halt schon sehr, sehr oft immer wieder der gleiche Witz gemacht, ohne dass irgendwie die Charaktere anscheinend was daraus lernen, so richtig. Lange Zeit zumindest. Also es ist schon auch ein bisschen schwierig, aber dass überhaupt eine behinderte Figur so in diesen Fokus gerückt wird, ist für eine Serie von 2005 auch was Neues gewesen. Heute würde man das eben, wenn man heute zum ersten Mal das guckt, fällt einem schon auf, dass es nicht so ganz geil ist, weil es halt auch viele Tropes um dieses, um das ganze Thema Behinderung, so, ja, eigentlich ist die Behinderung eine Stärke und man muss nur, genau. Ne? Also dieses ganze Thema wird da, ist da noch sehr stark mit drin, aber, also diese Diversität ist drin, diese, auch wie mit dem Thema Geschlecht umgegangen wird, ist in der ersten Staffel so ein super.
Ich meine, Katara sagt in der ersten Folge zu ihrem Bruder, dass er ein Sexist ist. Ne? Ja. Also das ist eine der ersten Sachen. Ich habe das jetzt, als ich wieder gesehen habe, dachte, wow, also, und das finde ich auch, das gipfelt ja in dieser tollen Folge, wo sie dann bei diesem nördlichen Water Tribe sind und sie will das Wasserbending lernen und der Meister quasi nimmt sie nicht an, weil sie eine Frau ist. So ein bisschen finde ich auch nervig, dass sie sich dann so seinen Respekt erkämpfen muss und am Ende ist der dann cool. Ja. Aber gut, ist auch eine kulturelle Sache, aber das wird sehr viel verhandelt, also auch Sokas Verhältnis zu Frauen, genau. Das irgendwie nicht zutraut. Natürlich auch jetzt nicht auf dem höchsten intellektuellen Niveau, aber für ein Kind, das das sieht, ist es halt super empowernd an vielen Stellen. Man denkt sich so, wow, das ist, kenne ich so nicht aus Serien, die ich vorher gesehen habe, dass das tatsächlich thematisiert wird, dass auch Charakteren zugestanden wird, dass sie sexistische Ansichten haben und die auch ändern können zum Beispiel. So, genau. Das finde ich also für kleine Jungs echt eine coole Serie.
Ja. Vor allem, weil es wird ja auch wirklich, zumindest der Soccer wird auch immer wieder ausgecallt eigentlich dafür. Mhm. Gibt es mehrere Folgen, wo das irgendwie passiert. In der ersten Staffel am Anfang gibt es diese Kämpferinnen mit den Fächern zum Beispiel. Und da stellt Soccer sich auch erstmal hin und sagt, hö, ihr seid ja Frauen und ich zeige euch mal, wie kämpfen geht. Und dann wird er ein bisschen zurechtgewiesen und dann das ist natürlich alles ein bisschen auch klischeehafte Darstellung, aber dann kommt er zu Kreuze gekrochen und erkennt das halt auch irgendwie an. Zumindest wird halt irgendwie deutlich, dass die Vorstellungen, die er hatte, jetzt irgendwie Quatsch waren und dass er das dann noch einsieht. Vielleicht würde man das heute irgendwie noch anders oder sensibler machen, aber vom Ding her, die Message ist irgendwie da. Und von daher sieht man zumindest irgendwie so einen gutmütigen, positiven Umgang oder den Versuch damit sozusagen irgendwie das zu adressieren.
Ja, und später kommt ja dann auch nochmal das Thema Gender noch ein bisschen rein mit der Figur von Smellaby, die ja Teil dieses Widerstands ist und die anscheinend wird in der Serie nie so genannt, aber die ja wohl ein Transcharakter ist. Und da ist ja auch Zuko schon wieder derjenige, der sich so ein bisschen daran, Sokka derjenige, der sich daran reibt so und auch zurechtgewiesen wird. Auch das würde man heute wahrscheinlich anders machen, hoffentlich. Aber auch das ist für eine Serie von 2005 auch interessant, dass das da drin ist. Auch wenn natürlich diese Figur jetzt nie so groß war, wie jetzt vielleicht Tuff. Die ja halt zum Beispiel, also du meintest, die macht nur so eine kleine Entwicklung durch, ich finde mal eine riesengroße Entwicklung durch, weil sie eben dieses, ich brauche niemanden zu, Hilfe ist okay, Entwicklung macht, was ich schon wichtig finde auch, ist natürlich, wie gesagt, ein bisschen schwierig mit diesem, verknüpft mit dem Thema Behinderung, aber trotzdem ist das schon für mich ein riesen Arc gewesen, was das angeht und bei Smellaby ist natürlich, die hat keinen besonders krassen Arc, aber es wird so explizit gesagt, so, ich bin nicht das, ich bin das und bitte respektier das quasi. Das finde ich für eine Kinderserie aus der Zeit auch ziemlich gut und spannend, muss ich sagen. Also auch da nochmal eine Ebene mehr an Diversität, die andere Serien in der Zeit vielleicht nicht hatten und vielleicht auch das als Punkt, weil wäre so die Ausgangsfrage, warum ist die so gut, warum kommt die so gut an, warum ist die heute noch so, wird die noch so gefeiert, weil sie selbst aus heutigen Standpunkten immer noch ziemlich viel richtig macht.
Ja, ich will eine Folge einfach noch, weil ich es nicht vergessen will, erwähnen. Die kommen irgendwann, ist eigentlich so mit einer meiner Lieblingsfolgen, in so eine magische Bibliothek rein, wo eine Eule so ein Bibliothekar ist. Und da ist quasi so das Wissen der Welt versammelt. Und die sagt denen dann, ja, ihr könnt also alles lesen, aber ihr dürft es nicht zur Kriegsführung benutzen. Also ihr dürft es nicht gegen euren Feind benutzen. Und dann kriegen sie ja mit, dass während der Sonnenfinsternis, das ist auch wieder so schön logisch, ne? Während der Sonnenfinsternis verlieren die Feuerbänder ihre Kräfte. Und dann benutzen sie das aber trotzdem. Und es wird ja dann später in der Serie auch tatsächlich wichtig, dass sie dieses Wissen haben. Und auch das ist halt so eine Frage, wo man, also ne, das ist die Frage nach radikalem Pazifismus oder ist halt der Verteidigungskrieg, ist es halt erlaubt? Und das sind solche Fragen, werden halt einfach mal so aufgeworfen und auch dann von den Charakteren irgendwie beantwortet, ja, wir brauchen das, wir machen das, aber die Serie lässt ein bisschen offen, ob das halt tatsächlich der richtige Weg ist. Und das ist auf jeden Fall, ja, irgendwie total, total cool. Ich will noch sagen, manchmal visuell, die sind ja viel dann in diesem Erdkönigreich und in der Fire Nation und sowas, wird das ein bisschen trist, finde ich so, irgendwie über die folgenden Staffeln, was vielleicht auch mit der Stimmung zu tun hat. Und ich finde, die Serie ist jetzt nicht so tight wie Cowboy Bebop vielleicht war mit irgendwie 26 Folgen oder sowas. Es gibt auch Füllerfolgen, es dreht sich mal was im Kreis. Es gibt so ein Muster von, sie kommen in eine Stadt und hier ist wieder jetzt der und der und ich muss jetzt diese drei Charaktere lernen. Am Ende gibt es dann die Konklusion und so. Da ist halt dieses Nickelodeon-Kinderserienmäßig drin. Man hätte es wahrscheinlich noch ein bisschen enger erzählen können. Aber das sind auch so eigentlich die einzigen Vorwürfe, die ich machen wollen würde der Serie. Ich würde sagen, es lohnt sich immer noch, wenn man sich auf sowas an sich einlassen kann. Gibt bestimmt auch Leute, die das nicht können. Was habt ihr Abschließendes zu sagen und was habt ihr Erwartungen an diese Realverfilmung? Weil ich war neulich in einem Podcast zu eben Cowboy Bebop und das wird ja auch von Netflix real verfilmt. So, das ist so ein bisschen, finde ich, witzig, dass das gerade so parallel irgendwie stattfindet. Und da hatte ich mir auch schon so gedacht, kann ich mir schwer vorstellen. Bei Avatar, es gab ja diesen furchtbaren Film von M. Night Shyamalan, der dann ja, relativ krass gefloppt ist. Da hat sich nur Dev Patel hat sich da irgendwie rauswinden können und trotzdem noch eine Karriere gestartet. Erhofft ihr euch was von dieser neuen Serie?
Ich hab da zweieinhalb Antworten drauf. also erstmal finde ich diesen allgemeinen Trend, Animation als Live-Action zu verfilmen, nicht sonderlich schön. Das liegt meistens daran, bei Disney haben wir viele Beispiele, dass ich den Eindruck habe, man versucht sehr, die Animation nachzuahmen damit. Und dabei macht man eigentlich nur offenbar, was im Medium Animation funktioniert oder Zeichentrick und warum. Und warum es nicht so gut oder anders nur funktioniert in einem realen Setting mit realen Personen. Und da habe ich den Eindruck, dass ich eigentlich fast alle Disney-Zeichentrickfilme immer besser finde als diese Realverfilmung, die es neu dazu gibt. Und das ist etwas, was ich mir im Grunde sozusagen als übergreifend auch so ein bisschen erwarte irgendwie von dieser Realverfilmung, dass es halt diesen Charme und auch diesen visuellen Witz, den die Serie durchaus hat, nicht einfangen kann, sondern das wird automatisch irgendwie eine gritty Variante irgendwie davon werden, habe ich das Gefühl, die das an Stellen vielleicht auch zu ernst und zu trist macht, wo die Serie viel bunter, farbenfroher, wilder irgendwie war. Das ist etwas, was ich grundsätzlich positiv finde, ist, dass halt die gleichen Leute daran arbeiten, die Zeichentrickserie gemacht haben. Da habe ich zumindest das Gefühl, die handeln halt ihre Themen halt sehr wahrscheinlich wieder behutsam. Und vielleicht sind sie sogar gut darin, einiges noch besser zu machen und noch sensibler zu behandeln. Und man weiß ja schon, es ist auch ein nicht weißer Cast drin. Also es werden jetzt nicht Sokka und Katara plötzlich gewhitewashed oder so, sondern darauf achtet man, das sind halt einerseits positive Marker. Ob es insgesamt jetzt so richtig, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwie besser werden kann, dass mir das besser gefallen wird als die Zeichentrickserie, das glaube ich irgendwie nicht. Aber vielleicht wird es auch keine Katastrophe, so. Mehr kann man dazu nicht sagen. Aber noch ein abschließendes Urteil vielleicht zur Zeichentrickserie, weil wir haben oft gesagt, es ist irgendwie eine Kinderserie und trotzdem und dies und das. Und ich finde, man kann eigentlich, man sollte daraus nicht unbedingt lernen, dass einige Kinderserien auch Erwachsenen gefallen können, sondern man sollte eigentlich daraus lernen, dass man Kindern mehr zutrauen kann mit solchen Serien, dass die nicht immer total dusselig sein müssen, weil Kinder nicht mehr kapieren. Und das ist etwas sozusagen, was man, finde ich, daraus mitnehmen kann. Man kann halt ein bisschen anspruchsvollere Themen behandeln, auch für Kinder. Vielleicht bekommen die nicht alles mit oder auf dieselbe Weise mit, wie wir das jetzt tun als Erwachsene. Aber ich glaube schon, dass die auch viel daraus mitnehmen können und daraus lernen können. Und deswegen finde ich das einmal ein gutes Beispiel für, macht doch mehr Serien für Kinder, in denen auch mehr drin steckt.
Ja, also ich meine, Serien wie She-Ra und Steven Universe und so weiter,
genau.
Die machen das ja jetzt auch schon. Und da dürfte
sind offensichtlich auch inspiriert von Avatar.
Ja, also bestimmt, bin ich von bestimmt irgendwo, ja, ja. Aber zumindest, oder einfach die logische Fortführung.
Ja, genau.
Und
ja.
Ich finde, die beweisen auch weiterhin, dass es möglich ist und dass es mehr davon geben muss. Was die Realserienadaption angeht, es soll ja kein Film werden, sondern es wird ja wohl eine Serie.
Ja.
Ist zu diesem Zeitpunkt einfach schwer zu sagen, weil nichts bekannt ist. Also es ist weder der SchauspielerInnen-Cast bekannt, noch wer wirklich Regie führen wird, wer die einzelnen Folgen schreiben wird, wie lang das sein soll, ob es genau diese drei, ob es irgendwas hinzu erweitert wird, weil mittlerweile gibt's ja auch für die Originalserie Comics, die Geschichte weiterführen. Also auch abseits von Legend of Korra gibt es mittlerweile Comics, die das zum Beispiel weiterführen. Ich habe gerade den Dreiteiler Das Versprechen gelesen, was richtig, richtig gut war, weil da geht's auf abstrakte Art und Weise nämlich schon damit, wie geht man eigentlich damit um, wenn ein Konflikt anscheinend beendet ist. Aber der hat ja Auswirkungen. So. Also da kann man über Postkolonialismus viel lernen, aber es ist auch ein ganz hartes, ganz, ganz starke Parallele auf Israel-Palästina-Konflikt für mich. Weil du hast dann zum Beispiel so ein Siedlungsgebiet, das ehemalig von der Feuernation besetzt wurde und in ein, zwei, drei Generationen haben sich da aber natürlich neue Familien gebildet, die aus sowohl Erd- als auch Feuerbändern Menschen besteht, die dann zusammen wieder Familien gegründet haben und die sollen jetzt wieder auseinandergerissen werden. Also auch diese Fragen werden da einfach werden weitererzählt im Kontext von Avatar und das ist mega spannend, zusätzlich zu dem, was schon in der Serie mit Faschismus, Totalitarismus und Imperialismus drinsteckt. Natürlich. Und ich weiß nicht, wie weit da die Realserienadaption geht, weil wenn sie einfach nur 1:1 die Animationsserie kopiert, ist es für mich halt schon irgendwie auch so ein Scheitern an sich selbst, weil an der Figur von Aang wird ja auch sehr stark mit dem Thema Nostalgie, Tradition und dem Festhalten an Altem und dem Ablehnen von Veränderung diskutiert so. Aang will ja, dass sich nichts verändert, will ja die Welt von früher zurück, die er kennt. Und gerade wenn es dann auch darum geht, dass er der letzte Airbender ist, versucht ja dann wirklich sehr stark auch an dieser Lebensweise irgendwie festzuhalten und muss aber erkennen, dass eben auch in den 100 Jahren Dinge sich verändert haben und er auch seine Traditionen vielleicht daran anpassen muss, ohne seine Vergangenheit zu verraten. Und wenn das jetzt aber in dieser Serie 1:1 passiert, dann haben sie ja selber nicht kapiert, was sie da eigentlich gesagt haben. Weil sie natürlich dann an der Nostalgie der Originalserie festhalten. Wisst ihr, was ich meine? Also deswegen, ich bin da einfach mega skeptisch, was das wird. Gleichzeitig können wir weder was die Animationsserie noch eben diese mögliche Realadaption angeht, als weiße westliche Menschen überhaupt nicht einschätzen, was für einen Impact das haben könnte, wenn da jetzt ein ähnlich diverser Cast in der Serie zu sehen ist. So, wenn nur einen asiatischen Menschen oder asiatisch-amerikanischen Menschen als Hauptrolle hast, mit zwei asiatisch-amerikanischen People of Color in dem Nebencast, wo eigentlich alle eher mehr oder weniger eben diesem asiatischen Raum entsprechen. Und deswegen ist die Frage natürlich schon, wie krass kann das als Repräsentation gelten? Weil im Original-Anime war es ja schon so, dass, glaube ich, der Hauptcast bis auf den Villain alle von westlichen SprecherInnen gesprochen wurden, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Was natürlich auch ein Kritikpunkt ist, den man an der Serie haben sollte. Und deswegen können wir, was die Sache an Repräsentation in diese Richtung geht, auch nicht wirklich einschätzen, wie gut oder schlecht das ist und wie gut oder schlecht diese Serie sein kann. Zum Thema Netflix-Adaption an sich bin ich sehr skeptisch, weil es gibt quasi ja schon so eine ähnliche Serie für Erwachsene, Wu Assassins heißt die, die genau das Gleiche eigentlich macht. Du hast die DAO, das DAO-Spektrum der verschiedenen Elemente, die eine Person meistern muss, das ist der Wu-Assassin, die das Ganze mit so einer Urban-Mafia-Geschichte verstrickt, also es ist wirklich nicht das Gleiche, aber es geht in eine ähnliche Richtung. Und da war zum Beispiel das Production-Value einfach deutlich zu gering, um das eben auch optisch-visuell spannend umzusetzen. Also immer, wenn die normal gekämpft haben, das Martial Arts war richtig geil, vor allem mit jemandem in der Hauptrolle, der das einfach so verinnerlicht hat, mit Uku Iwais, dass du einfach nur denkst, was passiert da gerade in dieser Geschwindigkeit? Aber wenn die eben diese, weil dieser visuelle Reiz, also die Anime-Serie war ja für Nickelodeon-Produktion extrem hochwertig. Nickelodeon war ja nie besonders dafür bekannt, geile Effekte zu haben und einen hohen Animationswert irgendwo. Und das war Avatar auf jeden Fall. Die hatten auch ein deutlich höheres Produktionsbudget. Und wenn Netflix nicht ähnlich mehr reinbuttert, als es sonst für ihre Serienadaptionen macht, dann sehe ich einfach auch visueller Ebene schon das Ganze sehr kritisch, weil ich glaube, dann sehen diese Feuer und Wind und so Animationen einfach nicht gut aus. Und das macht dann auch einfach keinen Spaß. Also ich habe sehr viel Vorbehalte, aber es ist zu dem jetzigen Zeitpunkt auch einfach sehr schwer absehbar.
Ja, du hast es eigentlich gut zusammengefasst, was ich auch gesagt hätte. Ich sehe das visuell auch gar nicht, dass das gut möglich ist und könnte natürlich auch für eine neue Generation ganz cool sein. Aber allein, dass die aus diesem fliegenden auf Appa da rumfliegen, ich sehe das nicht, irgendwie, dass das bei Netflix gut klappt. Aber wir werden das ja dann wahrscheinlich sehen, wobei es durch Corona jetzt noch ein bisschen verschoben ist und die Macher haben schon gesagt, wir sind schon sehr, sehr weit hinter dem Zeitplan gewesen. Also mal schauen, wie das so weitergeht. Ja, Avatar The Last Airbender ist eventuell neu auf Netflix oder schon ganz lange da, das habe ich nicht so ganz rausgefunden, aber ihr könnt es auf jeden Fall euch jetzt anschauen und uns natürlich schreiben, was ihr dazu sagt. Und ich gehe mit der Frage raus, ich habe schon wieder vergessen, euch darauf vorzubereiten, was ist denn das letzte andere Gute, was ihr gesehen habt? Habt ihr da was?
Ich würde, also es ist nicht das allerletzte, was ich jetzt wirklich gerade so Gutes gesehen habe vielleicht, aber es ist einfach super passend an dieser Stelle The Dragon Prince zu erwähnen. Weil da auch einige Writerinnen und Writer dran gearbeitet haben, die auch an Avatar gearbeitet haben, auch einige Sprecher dabei sind und es allgemein ein bisschen Avatar-Vibes versprüht, aber halt auch eine eigene, andere Fantasy-Welt und Geschichte ist, die mir sehr gut gefallen hat, die auch einen diversen Cast hat, die coole Figuren hat, die jetzt mittlerweile auch schon 3 Staffeln, glaube ich, hat, die auch ein paar Schwächen hat, aber die mir insgesamt sehr, sehr gut gefällt. Und wenn ihr halt irgendwie Avatar mögt oder solche Fantasy-Welten mögt, dann, glaube ich, ist Dragon Prince auch irgendwie etwas sehr Schönes, dass man irgendwie weitergucken kann, wenn man solche Sachen mag.
Ja, kann ich erstmal nur zustimmen. Das Letzte, was ich gesehen habe, was mich begeistert habe, ist was völlig anderes. Tales from the Loop heißt das. Ist eine Amazon Prime Produktion.
Relativ. Ah, sag mal, ich habe da das rezensiert für Z, aber da waren nur 3 Folgen verfügbar, glaube ich. Deswegen konnte ich damals nur 3 Folgen gucken. Ich fand's stimmungsvoll, aber auch ein bisschen lahm, muss ich sagen.
Ja, also ich bin begeistert. Ich find's großartig. Ich find, das ist eine der besten Science-Fiction-Serien der letzten 10 Jahre. Und macht genau alles das, was ich lange vermisst habe über Science Fiction, gerade weil es eben ein Slowburn ist und kein so Wegbinge-Ding. Also man soll auch nicht mehr als maximal 2 Folgen am Stück gucken. Das soll alles ruhig wirken. Es ist auch nicht dieses typische, okay, da ist irgendein großes Mysterium und am Ende wird gesagt, was dieses Mysterium ist und was es soll, sondern es wird vieles angedeutet, einiges wird ein bisschen erklärt, manches muss man sich selber erklären, manches bleibt auch ganz bewusst im Unklaren. Und es ist halt eine Science-Fiction-Serie, die überhaupt nicht darauf aus ist, zu sagen, wie Technologie mit uns umgeht und was wir mit Technologie machen, sondern es ist was sehr Menschliches. Es geht viel um zwischenmenschliche Beziehungen, es geht viel um familiäre Dinge, um Fehler, die man machen kann im sozialen Aspekten. Es geht ums was wäre, wenn, natürlich so, aber eben weniger um diese Black Mirror-Sachen, sondern eher wirklich, wie, was lernen wir so ein bisschen daraus und dass man oft, wenn diese Was-wäre-wenn-Geschichten gar nicht so viel besser wären und man mit dem leben muss, was man hat, so. Und gleichzeitig gibt's noch eine ganz große Metapher auf die Gesamtgesellschaft. Plug jetzt einfach mal den Polycast dazu, der frisch erschienen ist. Da könnt ihr noch mal eine Stunde locker dazu hören, wo wir ein bisschen genauer drauf eingehen. Aber ganz allgemein ist es halt wirklich, wenn ihr mal eine Serie sehen wollt, die euch nicht die ganze Zeit irgendwie mit Action und sonstigen Quatsch zuballert, sondern einfach mal was Ruhiges gucken wollt, was irgendwo entspannend ist, aber trotzdem was Spannendes irgendwo hat, weil die Welt und die Figuren spannend sind, dann ist Tales from the Loop, glaube ich, genau das Richtige für euch. Es ist dieses Soft-SF, würde ich es nennen.
Soft-Sci-Fi. Ja, alles klar, dann also Tales from the Loop und The Dragon Prince hast du wahrscheinlich gesagt, ne? Da war gerade die Leitung bei mir weg.
Genau, The Dragon Prince, auch auf Netflix.
Ist auch auf Netflix. Ja, dann vielen Dank, dass ihr beide mit mir über Avatar gesprochen habt. Mit eurer viel größeren Expertise, als ich sie hatte.
Sehr gern. Danke für die Einladung.
Es hat Spaß gemacht.
Und man findet euch natürlich auf Twitter @LaraK und @GamePsychologe. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Da sprechen wir über Donnie Darko. Bis dahin, viel Spaß, nicht im Kino, aber beim Stream. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.